die Verknüpfung philosophischer und physikalischer Probleme, die Möglichkeit, philosophische Fragen im Rahmen einer empirischen Wissenschaft der Physik zu behandeln, ja sogar eventuell zu beantworten, die ist in dieser Form eigentlich erst in unserem Jahrhundert aufgetreten. Denken Sie an Relativitätstheorie und Quantentheorie. In der Relativitätstheorie handelt es sich um die Struktur von Raum und Zeit, in der Quantentheorie um die Frage der Kausalität. Eine solche enge Wechselbeziehung ist keineswegs immer mit Freude von den beteiligten Gelehrten begrüßt worden. Noch zu meiner Zeit hat es viele Experimentalphysiker gegeben, die darüber unglücklich waren, dass philosophische Spekulationen in ihre sonst so saubere empirische Wissenschaft eindringen sollten. Und umgekehrt hat es Philosophen gegeben, die fanden, dass man aus der empirischen Naturwissenschaft nichts für philosophische Grundprobleme zu lernen hätte. Und ich möchte meinen heutigen Vortrag in drei Teile teilen. Wenn behauptet werden soll, dass dann, wenn wir einen Erfahrungsbereich verstanden haben, dass dieses Verständnis eventuell auch philosophische Grundpositionen berühren kann, so muss wohl bei einer solchen gewichtigen Fragestellung zuerst gefragt werden, was denn das Wort Verstehen in der theoretischen Physik bedeutet. Ich möchte also über dieses Wort, was scheinbar so unproblematisch ist und bei genauerem Zusehen doch so problematisch wird, zunächst eben fragen, was bedeutet Verstehen in der theoretischen Physik? Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich auf die speziellen philosophischen Probleme eingehen, die jetzt in der Theorie der Elementarteilchen zur Diskussion stehen. Und ich will die philosophische Problematik vielleicht gleich jetzt durch drei Namen charakterisieren, drei große Namen, die Gedankenlinien verkörpern. Das ist einerseits Kant mit seiner Antinomienlehre, andererseits die beiden griechischen Philosophen Demokrit mit der Atomlehre und Plato mit der Ideenlehre. Erst im dritten Teil meines Vortrages möchte ich eingehen auf die Entscheidung, die nun die Empirie zu fällen scheint. Das heißt, auf die Physik der Elementarteilchen und auf das, was wir im philosophischen Bereich nun aus dieser Physik lernen können. Also zunächst die Frage, was bedeutet das Wort Verstehen in der Physik? Ich will mit ein paar historischen Beispielen anfangen, aus denen Sie sofort die Problematik dieses Begriffs erkennen. Im Altertum hat Ptolemäus die Grundlagen der Astronomie geschaffen, die dann über ein Jahrtausend, fast anderthalb Jahrtausende in der Welt gegolten hat. Ptolemäus hatte damals ohne Kenntnis oder Rücksicht auf die früheren Arbeiten von Hipparch und Aristarch, in denen ja schon an ein heliozentrisches Planetensystem gedacht war, die Vorstellung von den Planetenbahnen als Zyklen und Epizyklen gebildet. Und er hat damit eine Grundlage für die Astronomie geschaffen, die sich sehr bewährte. Man konnte mit dieser Vorstellung der Zyklen und Epizyklen Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse ausgezeichnet vorausrechnen. Erst anderthalb Jahrtausende später hat dann Kopernikus das heliozentrische System eingeführt und Newton hat eigentlich die Theorie des Planetensystems geschaffen, so wie wir sie heute kennen. Die meisten Physiker würden also nicht sagen, dass man die Astronomie zu Zeiten des Ptolemäus verstanden hätte. Sie würden wohl sagen, erst mit Newton hat man die Planetenbewegung verstanden. Aber Sie sehen sofort, wie hier das Wort verstanden eben problematisch wird. Ein zweites Beispiel. Im 18. Jahrhundert wurden die ersten wichtigen Experimente zur Elektrizitätslehre gemacht. Dann wurden von ausgezeichneten theoretischen Physikern und Mathematikern Rechnungen angestellt über die Kräfte zwischen elektrisch geladenen Körpern. Aber eigentlich hatte man damals die Elektrizitätslehre noch nicht verstanden. Erst als dann Faraday dem Problem eine wie es schien, nur kleine Wendung gegeben hat, indem er nicht mehr von den Kräften zwischen den Körpern sprach, sondern von den Kräften als Funktion von Raum und Zeit, von den Kraftfeldern. Erst dadurch wurde eine solche Veränderung der begrifflichen Grundlage erzielt, dass dann kurze Zeit darauf Maxwell durch die Formulierung der berühmten Maxwell'schen Gleichung das Problem gelöst hat. Und wir können jetzt sagen, wir haben die Elektrizitätslehre verstanden, aber wir wissen vielleicht nicht, ob wir das Hauptverdienst an diesem Verständnis Faraday oder Maxwell zuschreiben sollen. Nur nach den Beispielen, die ich eben erwähnt habe, sähe es beinahe so aus, als hieße Verständnis immer dasselbe wie die endgültige mathematische Form der Naturgesetze aufzeigen. Aber auch das trifft doch keineswegs immer zu. Ich erinnere etwa an die Hydrodynamik. Die hydrodynamischen Gleichungen in ihrer endgültigen Form sind schon vor über 100 Jahren von Navier und Stokes formuliert worden. Aber noch fast 100 Jahre lang hatte man die normale Bewegung von Flüssigkeiten, nämlich die turbulente Bewegung, nicht verstanden. Und erst als man ganz neue Begriffe bildete, als man statistische Vorstellungen einführte, also 100 Jahre später, hat man durch das Werk von Kolmogorov, Onsager, Weizsäcker schließlich die Turbulenz wirklich verstanden. Oder um noch ein Beispiel zu erwähnen, die Quantenmechanik ist in den 20er Jahren mathematisch formuliert worden, aber die Theorie der Supraleitung war lange unverstanden. Und erst vor etwa 10 Jahren, als man solche Begriffe einführte wie Kollektivbewegung oder Entartung des Grundzustandes, wie der Fachausdruck lautet, erst dann hatte man eben die Supraleitung verstanden. Also Sie erkennen, dass das Wort Verständnis hier gar nicht so unproblematisch ist, wie es im ersten Augenblick scheint. Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir uns einen Moment überlegen, wie denn überhaupt in einem neuen Bereich der Physik der Weg von den ersten Erkenntnissen bis zum wirklichen Verständnis aussieht. Nun, in jedem neuen Bereich wird es immer damit anfangen, dass man experimentelle Untersuchungen anstellt, dass man Materialien sammelt und dass man mit der Vermehrung der Fülle dieser experimentellen Tatsachen nun auch versucht, etwas Ordnung in das Geschehen zu bringen. Man wird dabei zunächst beginnen, zwischen den Ergebnissen verschiedener Experimente zu interpolieren oder zu extrapolieren und damit nun schon zu Voraussagen zu kommen, was in einem bestimmten zukünftigen Experiment wahrscheinlich geschehen wird. Der nächste Schritt wird etwa sein, dass man noch versucht, begrifflich Ordnung zu bekommen, indem man die vorhandenen Begriffe auf das neue Material anwendet. Und so hat man etwa in der Zeit der beginnenden Atomphysik der Atomhülle natürlich die Newton'sche Mechanik auf die Atomhülle angewendet. Und in unserer Zeit wird natürlich auf die Theorie der Elementarteilchen der Begriff der Quantenzahlen angewendet. Wir ordnen jedem neu entdeckten Elementarteilchen wieder Quantenzahlen zu. Wir können gar nicht anders, weil wir eben diese Begriffe haben und sie anwenden müssen. Aber damit ist in der Regel eben noch kein Verständnis gewonnen. Sondern in der Regel geht es dann so weiter, dass man merkt, dass irgendwie die alten Begriffe in diesem neuen Gebiet nicht so recht passen, dass sie nicht recht angreifen wollen an dem Naturgeschehen. Und es werden also nun Begriffe in Zweifel gestellt. In Glücksfällen kann man dann ein sogenanntes Experimentum Crucis anstellen. Man kann nämlich ein Experiment speziell auf die Frage richten, ob dieser oder jener Begriff noch in Ordnung sei oder irgendwie falsch würde. Ein sehr berühmtes Beispiel dafür ist etwa die Untersuchung von Bothe und Geiger über die Frage, ob der Energiesatz, also das Gesetz von der Erhaltung der Energie, im einzelnen Elementarprozess gültig sei. Aber selbst mit der Entscheidung, damals mit der positiven Entscheidung, dass der Energiesatz gültig ist, ist auch das Verständnis noch keineswegs gewonnen, sondern was dann passiert, kann vielleicht folgendermaßen beschrieben werden. Die Physiker gewöhnen sich allmählich daran, über diese Fülle von neuen Erfahrungen in irgendeiner Weise zu reden, und ganz allmählich bewegt sich ihre Sprache weg von der früheren, begrifflich festgelegten Sprache der älteren Physik, und sozusagen unversehens gebraucht man Begriffe, die eigentlich in die alte Physik schon nicht mehr recht passen. Dieser Prozess kann Jahre dauern, er hat in der Geschichte der Physik aber auch schon Jahrzehnte und in speziellen Fällen ein Jahrhundert gedauert. Und erst wenn die Physiker ihr Denken und ihre Sprache in dieser halb unbewussten Weise auf den neuen Erfahrungsbereich eingestellt haben, dann gelingt es irgendeinem, nun die neuen Begriffe scharf zu formulieren. Häufig folgt dieser Formulierung dann auch sofort die präzise mathematische Formulierung, und mit einem Schlag ist eine Situation erreicht, von der wir sagen, nun haben wir diesen Erfahrungsbereich verstanden. Dabei möchte ich noch besonders darauf hinweisen, dass in diesem merkwürdigen Prozess die Hauptschwierigkeit eigentlich nicht darin liegt, die neuen Begriffe zu finden, sondern darin liegt, sich von den alten Begriffen zu trennen. Die Begriffe, die man verwendet, müssen ja in sich irgendwie zusammenhängen, sie müssen logisch konsistent sein. Daher kann man neue Begriffe nur einführen, indem man an bestimmten Stellen das alte Begriffsschema verlässt. Und dieses Lösen von alten Begriffen ist außerordentlich schwierig und verlangt eben eine Änderung, nicht nur im Inhalt, sondern in der Struktur unseres Denkens. Und das sind natürlich Änderungen, die sehr schwer vollzogen werden. Nun, wenn wir diesen Prozess uns ansehen, kann man fragen, was ist denn nun das vernünftige Kriterium dafür, dass wir etwas verstanden haben? Was meinen wir mit dem Wort verstehen? Und welchen Zuverlässigkeitsgrad hat dann dieses Verständnis? Es gibt da eine pragmatische These, die ich einmal aussprechen will, aber um sie gleich hinterher zu verneinen. Diese pragmatische These lautet, wenn wir in dem neuen Erfahrungsbereich vorhersehen können, was in jedem nicht allzu komplizierten Experiment geschehen wird, dann haben wir diesen Erfahrungsbereich verstanden. Nun, dieses Kriterium scheint mir in zwei Richtungen falsch zu sein. Erstens, es gibt Erfahrungsbereiche, in denen wir nicht vorausberechnen können oder noch nicht genau vorausberechnen können, was geschehen wird, und die wir doch eigentlich verstanden haben. Ich erinnere etwa an die Quantenchemie. Es ist leider wegen der mathematischen Kompliziertheit dieser Disziplin nur in den seltensten Fällen möglich, das Ergebnis eines chemischen Experiments wirklich genau vorherzuberechnen. Trotzdem glauben wir, aufgrund der Quantentheorie, die Chemie doch im Wesentlichen verstanden zu haben. Aber auch umgekehrt, die ptolemäische Astronomie war ein Beispiel dafür, dass man sehr gut vorausrechnen kann. Man konnte Sonnen- und Mondfinsternisse berechnen in ihrem Zeitpunktablauf. Trotzdem wird jeder Physiker zugeben, dass man in der ptolemäischen Astronomie eigentlich das Wesentliche noch nicht verstanden hat. Also mit diesem pragmatischen Kriterium des Verständnisses kann man sich offenbar nicht begnügen. Und man wäre geneigt, nun an dieser Stelle ein anderes Kriterium zu setzen, was etwa lautet, man hat ein Gebiet verstanden, wenn man die richtigen Begriffe gebildet hat, mit denen man die Ereignisse oder die Phänomene dieses Gebiets ergreifen kann. Nun, dieser Satz ist insofern noch unbefriedigend, als man sofort weiterfragen muss, woran merkt man die Richtigkeit der Begriffe? Was gibt es da für Kriterien? Nun, in gewissen Fällen, das erwähnte ich ja schon, gelingt es, sobald die Begriffe formuliert sind, sofort ein mathematisches Schema anzugeben, was so geschlossen, so einheitlich, so schön ist, dass man, wenn ich so sagen darf, einfach aufgrund der ästhetischen Schönheit dieser Mathematik nicht mehr daran zweifeln kann, dass dies ein richtiges Verständnis ist Und natürlich kann man ein so schönes mathematisches Schema ja auch immer sofort am Experiment prüfen und sehen, ob es stimmt. Also das, würde ich sagen, war vielleicht die Art, wie man sich dem Verständnis der Relativitätstheorie am schnellsten genähert hat. Die Relativitätstheorie, insbesondere die spezielle Relativitätstheorie, hat überzeugt durch die große mathematische Einfachheit und Schönheit dieses Gedankens der Lorentz-Transformation. Aber das braucht nicht immer so zu sein. Zum Beispiel etwa bei dem Verständnis der Supraleitung, da war es ja anders. Da hat man das mathematische Schema schon vorher gehabt und eine wirkliche Durchrechnung so komplizierter Systeme wie etwa eines supraleitenden Metalls ist auch jetzt noch nicht möglich. Aber in dem Moment, wo man eben diese Begriffe hatte, Kollektivbewegung, Entartung des Grundzustands und so weiter, hatte man das Gefühl, ja, jetzt hat man das Wesentliche verstanden. Vielleicht wird man sagen müssen, es ist im Grunde immer wieder die Frage der Einfachheit. Das heißt, es ist die Frage, ob man ein sehr kompliziertes Erfahrungsgebiet mit relativ wenigen einfachen, konsistenten Begriffen so beschreiben kann, dass man merkt, alle diese verschiedenartigen Erfahrungen passen auf die Begriffe oder umgekehrt, die Begriffe passen auf die Erfahrung und eben aus der Einfachheit dieses Begriffssystems haben wir das Gefühl, jetzt haben wir den Sachverhalt verstanden. Also so wie etwa im alten Pulschen Hörsaal in Göttingen der Spruch stand, simplex sigillum veri, also das Einfache ist das Zeichen der Wahrheit. Ich betone noch einmal, die Schwierigkeit bei einem neuen Erfahrungsgebiet liegt weniger darin, neue Begriffe zu finden, als die alten zu verlassen. Das Verlassen von den alten ist das Hauptproblem und in der Relativitätstheorie ist all der Protest, all der Kampf gegen die Relativitätstheorie, der seinerzeit geführt wurde, wohl nur auf die Schwierigkeit zurückzuführen, sich von dem früheren Begriff der Gleichzeitigkeit zu lösen. Und ebenso glaube ich, dass in der heutigen Physik der Elementarteilchen, auf die ich nachher zu sprechen komme, die entscheidende Schwierigkeit darin liegt, sich von dem Begriff des fundamentalen kleinsten Bausteins der Materie zu lösen, der ja großen Teilen unserer Physik und Chemie zugrunde zu liegen scheint. Also verstehen heißt letzten Endes Bilden von Begriffen in neuen Erfahrungsbereichen oder auch Anpassung unseres Denkens auf diese Erfahrungsbereiche und eben infolge dieser Anpassung dann das Bilden der neuen Begriffe. Nun, mit diesen Vorbemerkungen möchte ich nun zum zentralen Problem unseres heutigen Vortrags übergehen, der Frage, welche philosophischen Probleme werden denn in der Theorie der Elementarteilchen berührt und was kann die Physik der Elementarteilchen, die wir ja jetzt empirisch in einem weiten Bereich vor uns haben, was kann die über diese philosophischen Probleme lehren?